Reisen.
Und da reisen wir heute dahin, wo Altkanzler Kohl über 30 Jahre lang mit Kind und Kegel seinen Sommerurlaub verbracht hat, an den Wolfgangsee in Österreich in der Region Salzkammergut. Eine herrliche Landschaft zum Wandern und Bootfahren. Touristenattraktionen in der Gegend sind zum Beispiel das wuchtige Kulthotel Weißes Rössel in St. Wolfgang oder die Kaiservilla in Bad Ischl. Sicher etwas weniger bekannt, aber mindestens genauso spannend, Almkräuterwanderung für die ganze Familie und ein Museum mit exotischen Instrumenten. Also, machen wir uns mit den Ohren auf ins Salzkammergut. Wasser, Wandern und Helmut Kohl, so heißt unsere Sendung heute. Ausdrückliche Einladung an die ganze Familie. Am Mikrofon bin ich, Hilde Regeniter. Schön, dass Sie mitkommen. Typisch Österreich, so sollte man vielleicht meinen, aber Österreich kann auch komplett anders klingen. Meine Kollegin Dagmar Peters, die hat sich in St. Gilgen im Salzkammergut exotische Sounds aus ganz unterschiedlichen Teilen der Erde angehört, und zwar bei einem Besuch im Musikinstrumentenmuseum.
Exotische Klänge aus Vietnam, aus Indien, Tunesien, Rumänien und Korea. Instrumente aus der ganzen Welt sammelt Askold zur Eck im Instrumentenmuseum in St. Gilgen. Circa 4.500 dürften es inzwischen sein, in den Vitrinen nach Kontinenten sortiert. Viele hundert dieser Instrumente kann der Musiker spielen, zum Beispiel dieses hier. Askold zur Eck ist mit Musik groß geworden, denn seine Mutter unterrichtete Klavier und Orgel, sein Vater war Opernsänger. Angefangen hat er mit ganz klassischen Instrumenten, wie andere Kinder auch.
Ich hatte mal ganz Anfang bei meiner Mutter Klavierunterricht, aber das waren so die allerersten Anfänge und dann sicherlich die Blockflöte. Und später ist dann noch dazu gekommen das Violoncello.
Das Cello steht heute in der Ecke. Das Herz des Musikers schlägt für Instrumente, die er neu kennenlernen kann. Bei manchen muss er erst herausfinden, wie man sie spielt. Und wie hat seine Leidenschaft begonnen?
Die Anfänge liegen wieder bei meinen Eltern. Das erste Instrument war eine kleine Affenfelltrommel, da oben auf der Vitrine, aus Afrika. Und dann haben sie einfach gesammelt. Treibende Kraft war mein Vater, der immer wieder irgendetwas gefunden hat. Mutter hat dann manchmal gesagt, ja, Brot und Butter wäre auch nicht schlecht. Ja, manchmal war das dann so die Bremse, die vernünftige. Und so ist die Sammlung einfach immer größer geworden. Nun bin ich als Dritter dazugekommen. Ist natürlich eigentlich gar nicht mal so gut, wenn man keinen Platz hat.
Aber nicht alle Instrumente nehmen viel Platz weg. Das nächste Instrument, das Askold zur Eck vorstellt, heißt Klarinette, stammt aus Rumänien, ist nur in etwa so groß wie der Zeigefinger eines Erwachsenen, besteht aus Schilfrohr und wurde ursprünglich von Hirten gespielt. Es sieht auch eher aus wie eine Hirtenflöte und überhaupt nicht wie eine Klarinette. Entsprechend überrascht waren wir, wie das winzige Instrument sich anhört. Nach dem Spielen der Mini-Klarinette ist der Musiker außer Atem. Deshalb zeigt er uns jetzt eine Gitarre, ein ganz besonderes Exemplar.
Die kleine Gitarre aus Nordafrika, aus Tunesien. Sie heißt Gumbri und hat eben als Korpus einen Schildkrötenpanzer, der vorne mit einer Tierhaut, wahrscheinlich Ziegenhaut, abgedeckt ist und mit kleinen Löchern, vielen kleinen Löchern, die eben dann die Resonanz Löcher sind sozusagen, und drei Kunststoffsaiten, und dann kann man drauf loslegen, ja.
Wir hören noch einen Gong aus Korea, einen Dudelsack aus Nordafrika, aus einem Ziegenhautsack und ein Instrument ohne Namen, das von einem alten Mann in den vietnamesischen Bergen gebaut und auf dem Markt in Hanoi verkauft wurde.
Ich habe den schönsten Beruf der Welt. Und wenn man das als Grundlage hat, dann ist man einfach nur, es gibt da nichts Schöneres. Und wenn etwas so schön und so spannend ist, dann merkt man sich das auch. Also es gibt immer wieder was, wo ich sage, was ist denn das? Also jetzt zum Beispiel dieses Klongput aus Vietnam mit diesen Röhren aus Bambus. Das ist unglaublich. Oder genauso habe ich einen gesehen, der hat so Hupen. Sie kennen die bestimmt, diese Hupen, wo man einfach so hupt und ein Burp ist. Der hat sich zwei unter den Arm geklemmt, zwei in der Hand gehabt und dann noch mit so einer ganz speziellen Vorrichtung hat er rechts und links hier im Nacken zwei gehabt. Der hat ständig irgendwie so und so gemacht und sieht irre aus und der spielt darauf irgendwelche Melodien.
Askold zur Eck macht zwar keine Musik mit Hupen, aber wer weiß, vielleicht landen ja doch irgendwann welche in seiner vielfältigen Instrumentensammlung. Die thailändische Can sieht im Regal jedenfalls schöner aus als eine Hupe, fast wie eine Panflöte. Ob sie schöner klingt, das entscheiden sie selbst.
Ja, unter anderem so klingt sie, die Reise um die Welt für die Ohren. Und das in St. Gilgen am Wolfgangsee im Musikinstrumentenmuseum. In Domradio Reisen sind wir heute unterwegs in Österreich im Salzkammergut. Und was diese Region in Österreich ausmacht, das sagen wir Ihnen ein bisschen genauer gleich als nächstes hier bei Domradio Reisen. Wer in den Schulferien reist, der trifft ja auf jeden Fall Familien mit Kindern im Schulkindalter. Und in Domradio Reisen, da nehmen wir Sie heute mit nach Österreich ins Salzkammergut, die Region um St. Wolfgang, gut eine Stunde entfernt von Salzburg. Und das ist eben so eine typische Familienurlaubsregion. Dagmar Peters, die hat sie mal mit ihrer Familie zusammen ausgetestet. Jetzt ist sie hier bei uns im Studio. Hallo Dagmar.
Hallo Hilde.
Vielleicht erstmal, warum heißt die Region überhaupt Salzkammergut?
Also das Salz, das war früher dort Existenzgrundlage der Einwohner und auch heute noch gibt es Schaubergwerke, da kann man auch ein bisschen mehr darüber erfahren.
Okay, und was würdest du Urlaubern im Salzkammergut empfehlen?
Das kommt wie immer darauf an, was man erleben will, ob man eher kulturell was erleben will oder kulinarisch oder sportlich, ob man allein unterwegs ist oder mit der Familie. Also zum Beispiel der Pilgerweg nach St. Wolfgang, der ist sehr empfehlenswert. Den kann man auch von Regensburg aus mit dem Fahrrad machen. Ja, man kann mit der Schafbergbahn rauf auf den Berg und von oben hat man dann den Überblick über das Salzkammergut und man kann den Blick auf die Landschaft genießen.
Apropos Landschaft, was hat die Gegend denn landschaftlich so zu bieten?
Grüne Wiesen, Berge, Seen, das ist so die Kurzfassung, aber ich lasse das jetzt mal lieber einen Einheimischen erklären.
Alois Gaderer. Das Salzkammergut, glaube ich, ist die Kombination zwischen Berge, Hügeligen und die Seen. Dazwischen haben wir immer wieder grüne, tiefgrüne Wiesen. Das macht natürlich auch unser Salzburger Schnüllregen aus. Das kann immer wieder mal vorkommen, so wie wir dieses Wochenende es leider erlebt haben. Aber auch gerade dieser Regen ist einfach halt auch wichtig für unsere Landschaft. Aber gerade deswegen blüht und gedeiht halt einfach alles sehr gut.
Klar, im Salzkammergut, da gibt es 67 trinkwasserklare Seen. Es gibt den Wolfgangsee, der ja sehr bekannt ist. Es gibt den kleineren Fuschelsee zum Beispiel. Und diesen Schnürlregen, den habe ich auch erlebt, wobei es im Spätsommer wohl weniger regnen soll dort.
Wenn du jetzt vom Wolfgangsee sprichst, dann geht es wahrscheinlich nicht nur mir so, sondern dann fällt ganz vielen als erstes mal Helmut Kohl ein, weil der ist doch früher immer im Urlaub dahin gefahren, oder?
Genau, Helmut Kohl und ja auch das Weiße Rössel, die haben tatsächlich so die Region bekannt gemacht. Der Helmut Kohl war mit seiner Familie in St. Gilgen am Wolfgangsee und ich habe tatsächlich auch mit dem einen oder anderen über Helmut Kohl und seine Familie gesprochen, zum Beispiel mit Hans Wieser von Wolfgangsee Tourismus.
Die Familie Kohl war hier sehr geschätzt. Am Wolfgangsee ist es nach wie vor. Waren über viele Jahrzehnte hier am Wolfgangsee, haben hier nicht in einem Hotel gewohnt, sondern in einer kleinen Villa, die Freunde von ihnen gehörte und die ihrerseits dann auf Urlaub gefahren sind. Und wie gesagt, er war sehr, sehr geschätzt, war sehr hoch geachtet, war sehr leutselig, wenn er hier auf Urlaub war, war also immer wieder unterwegs, spazierenderweise am Sonntag in der Kirche, in den diversen Gasthäusern. War sehr geschätzt und man hat sich hier am Wolfgangsee eigentlich nicht mit Politik beschäftigt, sondern man hat gesagt, Helmut Kohl und seine Gattin Hannelore sind sehr geschätzte Gäste und man hat das nie in Frage gestellt.
Okay, also das haben die Kohls am Wolfgangsee gemacht. Was hast du denn unternommen? Konntest du zum Beispiel auch im See schwimmen gehen?
Also Wasser kam eher von oben, schwimmen war ich nicht, aber ich war auf dem Wolfgangsee unterwegs, auf einem Ausflugsschiff. Vor den Sommerferien war es dort noch ruhig, aber im Sommer kann es da wohl auch recht betriebsam werden. Dann kommen viele Wassersportler dorthin. Hans Wieser vom Wolfgangsee-Tourismus kennt die sportlichen Trends und zurzeit sagt er, kommen sehr viele zum Wasserski- und Monoskifahren oder zum Barfußfahren.
Barfußfahren, ohne Wasserski. Das beginnt man, also man liegt im Wasser, ne? Dann der erste Körperteil, wo man sich quasi draufsetzt, während das, ne, ist der Hintern. Und vom Hintern wird es dann kleiner, steht man dann auf, ne? Und dann fährt man auf der Ferse quasi. Und sehr gefährlich, weil wenn irgendwas im Wasser schwimmt, also der Motorbootfahrer muss wirklich sehr, sehr gut Motorboot fahren können, weil wenn der etwas übersieht, ein kleines Holz oder was, dann ist gleich mal der See ab oder bei den Geschwindigkeiten, die hier gefahren werden. Aber es ist toll, dass das möglich ist.
Für mich ist das allerdings nichts. Wer es ruhiger haben möchte, der fährt besser zum Fuschelsee und fährt mit der Fuschlerin, das ist eine Zille, so ein Boot mit Elektromotor, denn auf dem Fuschelsee, da dürfen keine Motorboote fahren. Ja, der See ist vor 60 Jahren unter Schutz gestellt worden für die Wasserwirtschaft. Ja, und wer in der Gegend noch ein bisschen bleiben will und gerne Fisch mag, der kann vor oder nach der Fahrt in der Schlossfischerei ofenwarmen Räucherfisch essen.
Das klingt lecker. Danke, Dagmar, für diesen Überblick, was man mit Kindern in Österreich im Salzkammergut erleben kann. Darum geht's heute auch noch weiter in Domradio Reisen. Bis gleich. Er hat das Klosterleben reformiert und Gotteshäuser gegründet, so auch die nach ihm benannte Kirche St. Wolfgang im Salzkammergut am Wolfgangsee. Zu eben dieser Kirche ist meine Kollegin Dagmar Peters gefahren, um mehr über das Leben des heiligen Wolfgang zu erfahren.
Mit dem Schiff vom Wolfgangsee aus haben wir einen wunderbaren Blick auf die St. Wolfgang-Kirche. Wer sie von außen sieht, ahnt nicht, welche Pracht innen auf uns wartet. Hans Wieser vom Wolfgangsee-Tourismus.
Ja, die Kirche ist eines der größten Kunstschätze eigentlich Österreichs, kann man sagen. Vor allem bekannt und berühmt wegen seines Altars, nämlich des Michael-Pacher-Altars. Und auch bekannt wegen eines zweiten Altars. Es ist ja gar nicht so gewöhnlich, dass eine so kleine Kirche zwei Altäre hat, nämlich zwei so bekannte Altäre. Eben das eine ist der Altar des Michael-Pacher, 1471 bis 1481 errichtet. Und der zweite Altar ist jener des Thomas Schwanthalers, der also ein barocker Altar ist. Der Michael-Pacher-Altar ist ja ein gotischer.
Zwei ganz unterschiedliche Altäre stehen also in der prächtigen Kirche, die den Namen des Regensburger Bischofs trägt. Wolfgang zählt zu den bedeutendsten Heiligen in Bayern und in Österreich. Auch der Name der Stadt leitet sich von ihm ab. Hans Wieser.
St. Wolfgang kommt durch den heiligen Wolfgang zu seinem Namen. Der heilige Wolfgang war ja Bischof in Regensburg und kam 976, so die Legende, hier an den Wolfgangsee. Er wollte einem Streit aus dem Wege gehen. In diesem Streit sollte er instrumentalisiert werden. Und das wollte er nicht. Der Streit war zwischen Otto dem Großen und Heinrich dem Zänker. Ging dann nach Monsee, ins Kloster Monsee, das gehörte früher zum Bistum Regensburg. Und auch hier war es ihm wohl noch etwas zu gefährlich. Und darum ging er dann von Monsee in das knapp 20 Kilometer entfernte St. Wolfgang. Und die Legende berichtet, dass er eben hier wundertätige Dinge vollbracht hat.
Viele Geschichten erzählen vom heiligen Wolfgang. Dabei geht es nicht nur um Wundertaten. Die Geschichten wurden damals von der Kirche geschickt unters Volk gebracht, erklärt Hans Wieser vom Wolfgangsee-Tourismus.
Heute würde man sagen, die hatten einfach gute Marketingleute, sprich in Bildern. Man hat also damals sehr stark in Bildern erzählt und über diese Tätigkeit des heiligen Wolfgangs hier ranken sich ihm sehr, sehr viele Geschichten. Er wurde vom Teufel versucht, hat dann mit dem Teufel einen Pakt abgeschlossen, hat gesagt, wenn du mir hilfst, eine Kirche zu bauen, dann verspreche ich dir die Seele des ersten Lebewesens, die in die Kirche kommt, die also die Kirche betritt. Und der Teufel hat sich auf diesen Pakt eingelassen, hat dann geholfen, die Kirche zu errichten. Und der heilige Wolfgang hat dann als erstes Lebewesen einen Wolf in die Kirche getrieben und der Teufel sah sich dann geprellt und hat den Wolf zerrissen und ist dann interessanterweise durch ein Loch, das sieht man heute noch in der Kirche, Richtung Himmel hinausgefahren. Also nicht runtergefahren. Auch interessant, ne?
Wolfgang war bekannt und beliebt. Und auch heute noch finden wir rund um die Marktgemeinde St. Wolfgang im Salzkammergut viele seiner Spuren. Doch die meiste Zeit verbrachte er an seinem Bischofssitz in Regensburg. Die Wolfgangkirche konnte er leider nicht mit dorthin nehmen.
Die Geschichte, die Legende sagt dann, die Kirche wollte mit ihm nach Regensburg. Und so ein Bild zeigt die Kirche quasi, wie es einen ein Bein hebt, also ein Turm quasi hebt ein Bein und möchte mitmarschieren. Und man sieht dann den Wolfgang, wie er hier steht, beide Hände so Richtung Kirche gerichtet und sagt, nein, Kirchlein, du musst hier bleiben am Wolfgangsee. Weil nicht dort, wo ich begraben werde, werde ich wundertätige Dinge vollbringen, sondern hier am Wolfgangsee oder damals noch Abersee. Damals hat der See eben Abersee geheißen. Eine gut erzählte Geschichte natürlich, würde man heute sagen. Und das und auch natürlich das Wirken des heiligen Wolfgang hat dazu geführt, dass St. Wolfgang der viertgrößte Pilgerort der Christenheit war im Mittelalter. Es war Rom, Aachen, Einsiedl und dann kam bereits das kleine St. Wolfgang mit bis zu 90.000 Pilger im Jahr.
Auch heute noch pilgern viele Menschen nach St. Wolfgang oder gehen auf den 795 Meter hohen Falkenstein. Eine Wanderung, die sich bei guter Witterung auf jeden Fall lohnt, die aber auch anstrengend ist, weil der Weg sehr steil wird. In der Falkensteinkirche soll Wolfgang eine Zeit lang als Einsiedler gelebt haben. An der höchsten Stelle der Strecke werden Pilger belohnt, weil sie zum ersten Mal ihr Ziel erblicken. Die Kirche St. Wolfgang, die direkt am See liegt.
Und wenn Sie sich auch für den heiligen Wolfgang interessieren, sich mal auf seine Spuren begeben möchten, dann empfehle ich Ihnen jetzt den Pilgerführer mit dem Titel Der Wolfgangweg aus dem Tyrolia Verlag. Darin geht es um die Geschichte und die Verehrung des großen Heiligen. Außerdem gibt es Pilgerstrecken für Fußgänger und Radfahrer. Das Ganze zum Preis von 14,95 €. Franz und Sissi, das legendäre österreichische Kaiserpaar. Auch sie haben was mit dem Salzkammergut zu tun, denn in Bad Ischl, etwa eine Stunde entfernt von Salzburg, da steht bis heute ihre Sommerresidenz. Und in dieser sogenannten Kaiservilla, da können sie ganz tief eintauchen in die Geschichte Österreichs. Dagmar Peters, die hat genau das getan und sie hat dabei sogar einen Nachfahren der Kaiserfamilie getroffen.
Ausnahmsweise zeigt uns Erzherzog Markus von Habsburg-Lothringen die Kaiservilla, die Sommerresidenz seiner Urgroßeltern, und er gibt uns Einblicke in die Familiengeschichte. Der Erzherzog bewohnt heute noch einen Teil der Kaiservilla, die von Kaiser Franz Josef ca. 60 Jahre lang genutzt wurde. Über seinen Urgroßvater berichtet er.
Er war sehr jung, als er das Haus sich hat bauen lassen. Es war sein Privathaus und daher hat er es später auch gerne gehabt, weil wo kann ein Kaiser sich seine Architektur an seinem Haus wünschen? Das ist sehr selten gewesen. Ja. Man hat zwar mit Architekten vielleicht gesprochen, aber man hat immer nicht nur für sich ganz alleine empfunden, sondern für die Repräsentation, für die Allgemeinheit, für den Stil, für den Architekt, für die Zeit hat man etwas geschaffen, ja.
Die Wände sind geschmückt mit etlichen Jagdtrophäen des Kaisers in Form von Geweihen und ausgestopften Tieren, darunter auch Bären aus Russland. Wir staunen über prachtvoll bestückte Vitrinen, das schlichte Schlafzimmer und das kleine Arbeitszimmer des Kaisers und seinen Sekretär, an dem er 1914 die Kriegserklärung an Serbien unterschrieb. Und es gibt auch einen Ort zum Beten.
Die Kapelle, natürlich in vielen Schlössern gab es Kapellen, aber hier, das ist meine Vermutung, war es vielleicht gar nicht so sehr als Kapelle gedacht, weil ja die Kirche sehr nahe war, also nur 7 Minuten zu Fuß von hier. Und daher vermute ich, dass das später eingerichtet wurde.
Die Besucher der Kaiservilla können auch Bilder der Kaiserin und eines ihrer Kleider bestaunen. Elisabeth hat allerdings gar nicht so viel Zeit in Bad Ischl verbracht, erklärt uns ihr Urenkel Erzherzog Markus.
Bekanntlich war Elisabeth eine reisende Dame und Franz Josef hat sie vielleicht vermisst ab und zu, aber auch, sagen wir, hat er sein Leben auch nicht ganz abhängig von ihr gemacht oder so und sie auch nicht von ihm. Ja. Sie hat hier geritten und hat hier Pferde daneben gehabt in der Stallung. Es ist eben für sie auch hier sehr schön gewesen.
Auch wenn Kaiserin Elisabeth gar nicht so oft in der Kaiservilla residierte, wurden hier doch die Sissi-Filme gedreht, oder?
Nur eine Szene etwa 20 Minuten nach dem Beginn im ersten Teil. Aber das ist sozusagen eine fiktive Szene, denn im Verlobungsjahr war die Kaiservilla in der gegenwärtigen Form noch nicht geschaffen.
Wer heutzutage kaiserliche Atmosphäre erleben will, der reist am besten im August nach Bad Ischl. Denn traditionell wird dort jedes Jahr am 18. August der Geburtstag des Kaisers gefeiert, mit einem großen Stadtfest.
Schön, dass man da noch das sehen kann und auch, wie soll man sagen, etwas in der Art, wie es früher war. Es ist nicht ganz original, ja. Und es gibt keinen Obersthofmeister hier, der sozusagen das regelt. Aber natürlich, man weiß ungefähr, wie es war. Und es ist für manche Besucher eben schön, ja.
Und wenn dann noch Kaiserwetter ist zum Besuch in der Kaiservilla in Bad Ischl, dann wird der Ausflug wirklich perfekt. Infos rund um die Kaiservilla in Bad Ischl finden Sie unter kaiservilla.at. Und in Domradio Reisen, da sind wir noch ein bisschen weiter unterwegs im Salzkammergut in Österreich.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Und unsere Sehnsuchtsmusik heute, die stammt von einem Mann, der in seinem Leben schon ganze 6 Mal zum Musiker des Jahres gewählt worden ist, und zwar beim Amadeus, dem größten österreichischen Musikpreis. Und was für ein Zufall, dieser Mann kommt, Sie ahnen es, aus dem Salzkammergut.
Im Salzkammerbezirk Gmunden liegt das Örtchen Bad Geusern am Hallstätter See. Etwa 7000 Menschen leben in Bad Geusern und auf einen ist man ganz besonders stolz und er seinerseits offenbar auch auf seine Heimat, denn sie hat ihm den Namen gegeben. Hubert von Geusern heißt eigentlich Hubert Achleitner, ist 64 Jahre alt mittlerweile und hat das schöne Bad Geusern auch ziemlich schnell verlassen, um Musik zu studieren und wichtige Lebenserfahrungen zu sammeln in Südafrika, Kanada, auf den Philippinen und natürlich an der Musikhochschule in Wien. Er hat die Ziehharmonika in die Rockmusik gebracht und gilt sogar als Erfinder des Alpenrock. Rockmusik gemischt mit alpenländischer Volksmusik. Es darf mitgejodelt werden bei Storsteirisch von Hubert von Geusern.
Sich ein Land genüsslich auf der Zunge zergehen lassen, das gehört für viele zum schönen Urlaub einfach dazu. Schließlich hat auch jedes Land seine eigenen Spezialitäten. Und wie schmeckt eigentlich Österreich? Das hat sich meine Kollegin Dagmar Peters gefragt und es gleich mal ausgetestet. Mit Mann und Söhnen und einer anderen Familie bei einer sogenannten Almkräuterwanderung. Vom Hintersee aus zur Meier-Lehen-Hütte und dann zu den Almleuten Werner und Lisi Matischek.
Kalt ist es oben auf der Alm. Von hier aus ist noch der Schnee auf den Bergspitzen zu sehen. Und nass sind wir unterwegs auch noch geworden. Doch das ist bei den Kindern schnell vergessen, als Sänger Werner Matischek uns seinen Hund vorstellt. Bevor wir die Almkräuter kennenlernen und sammeln, werden wir noch auf besondere Weise in der Bergwelt begrüßt.
Ich sage immer, wenn die Leute so raufwandern und dann auf die Alm gehen, das sind Weltenunterschied. Und das ist eure Welt. Und hier herum, da ist meine Welt, die Almenwelt. Und damit man da mal ein bisschen bewusst ist, was da ein Unterschied ist, lege ich immer eine Schwelle und dann begrüße ich dich recht herzlich in der Almenwelt. Servus. Und jetzt kommst du zu mir in die Almenwelt. Herzlich willkommen. Servus. Du auch, herzlich willkommen, gell? Servus, herzlich willkommen in der Almenwelt.
Wir duzen uns nun alle hier oben über 1000 Metern Seehöhe und wer von den Erwachsenen versehentlich sitzt, muss später ein Bier ausgeben. Bevor es richtig losgeht, gibt es noch ein paar Regeln an die Hand.
Eines der Zeichen oder Signale ist einfach eine Kuhglocke. Wenn ich die bimmle, darf ich mal kurz anschlagen.
Das ist so das Zeichen, dass man sagt, okay, wir sammeln uns wieder bei mir und dann habe ich was zu reden.
Die Kinder werden langsam ungeduldig. Endlich dürfen sie loslegen und Kräuter sammeln.
Tut euch immer 2, 3 Kinder zusammen und da kriegt ihr so einen Sackerl.
Seid ihr zusammen?
Man nimmt,
wir beide und Anno.
Okay, man kann viele Sachen abpflücken oder abbrocken, sagen wir. Die andere Alternative ist einfach abschneiden. So, die Kinder kriegen alle rote Scheren. Es sind Kinderscheren, ganz billige und einfache, man braucht normal nicht viel.
Normalerweise entscheidet auch die Nase mit, was da vor uns wächst. Aber nach starkem Regen duften die Kräuter nur wenig. Löwenzahn kennen alle, aber danach kommen auch schon die ersten Fragen. Werner erklärt den Unterschied zwischen Bärlauch und Maiglöckchen, denn die sehen sich auf den ersten Blick ähnlich, dürfen aber auf keinen Fall verwechselt werden, weil Maiglöckchen giftig sind. Als es dann um den Ampfer geht, holt Werner ein bisschen aus.
Der Ampfer ist so ein Massebildner in verschiedenen Kräutersoßen dazu. Den Ampfer früher hat man zum Beispiel die Blätter hergenommen zu Butter einwickeln. Im Volksmund heißen es auch zum Teil Scheißblätschen. Wenn man nichts anderes als Klopapier gehabt hat, Zeitungspapier, und man das auch nicht da gehört, hat man diese Blätter zum Klo gehen genommen. Gell?
Doch das ist heute nicht mehr nötig. Die Kinder sammeln fleißig weiter und stellen fest, dass Ampfer aussieht wie Mini-Rhabarber. Und er sieht nicht nur so aus.
Die Stängeln, die sind wie Rhabarber zu verwenden, nur sie sind halt, wenn man sagt, viel kleiner. Rhabarber ist gezüchtet, dadurch sind so dicke Stängel. Aber man kann das genauso leicht runterschälen und dann auf so einem Backblech mit so einem Mürbteig, glaube ich, ist das oder so irgendwas, und dann das raufgeben. Das ist wie Rhabarberkuchen. Die gleiche Säure, alles. Du kannst auch so einen Stängel, wenn ich sehe, kannst du im Mund nehmen und zuzeln, also saugen. Dann merkst du, der hat sehr Rhabarber-ähnliches.
Und nun geht's endlich in die gemütliche Hütte. Die Augen müssen sich erstmal an den Kerzenschein gewöhnen. Kurze Zeit später hacken die Kinder die Kräuter für ein Pesto klein. Senner Werner gibt Tipps.
Immer gerade 1 Millimeter runterschneiden. Dann tust du wieder ein bisschen einen Haufen machen von den ganzen Kräutern. Das tust du ein bisschen zusammen. Jawohl, genau, sehr gut.
Lisi setzt inzwischen die Nudeln auf und Reiseleiterin Claudia hat eine außergewöhnliche Aufgabe übernommen.
Ich wende gerade die Socken, die nassen Socken der Kinder und wir trocknen die Schuhe. Es dampft.
Daneben dampft ja noch was anderes.
Ja, die Nudeln sind fertig für das selbstgemachte Pesto, Bärlauchpesto. Entweder Socken oder Pesto, ich muss mich entscheiden.
Ich würde das Pesto nehmen.
Jetzt der Geschmackstest. Die Kinder können es kaum erwarten zu probieren.
Man schmeckt den Knoblauch sehr raus. Ich finde, es ist ein bisschen zu viel Knoblauch dran. Es ist Bärlauch drin, es ist Löwenzahn drin, es ist der Ampfer drin und es ist Salz drin, es ist ganz viel Öl drin, Käse, ja, und 2 Knoblauchzehen.
Also es schmeckt auch ziemlich gut, nur ich finde auch, dass es ein bisschen zu viel Knoblauch und es muss ein bisschen mehr Salz dazu.
Hat Spaß gemacht. Naja, es war schon ein bisschen anstrengend, so kleine Stücke zu hacken.
Sennerin Lisi Matischek freut sich, wenn alle gut versorgt sind. Ein gutes Gefühl.
Leidenschaft und ein bisschen Herzblut legt man da rein. Also ich mache es heuer den 31. Sommer.
Gestärkt und mit frisch getrockneten, ofengewärmten Socken sind auch die kleinsten Wanderer gut vorbereitet für den Rückweg von der Meierlehnhütte ins Tal. Doch jetzt werden erst wieder alle Gäste offiziell aus der Bergwelt entlassen.
Wenn es dann runter geht's, dann verabschiedet euch auch vor allem, weil symbolisch, und dann seid ihr wieder in eurer Welt.
Eine Kräuterwanderung für Familien, die bieten Werner und Lisi Matischek an. Auch Schulklassen kommen regelmäßig hoch oben auf die Alm. Und die Meier-Lehn-Hütte, die ist ein Genusspunkt der sogenannten Via Culinaria for Kids, dem Genussweg für Gourminis, also Gourminis, im Salzburger Land. Und Werner, Lisi, Matischek, die laden Familien, aber auch Schulklassen ein in ihre Hütte. Informationen gibt's auch unter salzkammergut.at. Nur wandern, das ist nichts für Familien mit Kindern. Mal ein bisschen durch die Natur spazieren, das geht natürlich schon, aber eben nicht nur. Die Kleinen, die wollen auch noch auf andere Art unterhalten werden und besonders lieben viele von ihnen ja Tiere. Und da bietet sich doch ein Urlaub auf dem Bauernhof an. Wie zum Beispiel bei Andreas und Christine Linn-Ordner. Die vermieten nämlich auf ihrem Bauernhof Ferienwohnungen. Und für Kinder gibt's hier Islandpferde zum Reiten, Spieltraktoren und sogar eine extra Bauernhof-Olympiade.
Ja!
Wenn die Schweinemelker gegen die Hashtag Supergirls antreten, ist die Stimmung gut. Beim Hufeisenwerfen und Wettmelken geht es um Geschicklichkeit. Bei den anderen Disziplinen der Bauernhof-Olympiade sind alle Sinne gefragt. Kartoffeln ertasten, Pferdeäppel erschnuppern und rote Beetesaft erschmecken. Und Muskelkater im Arm gibt's beim Buttershaken, beim Schütteln von Sahne zu Butter mit der Hand. Alois Gaderer von der Initiative Urlaub am Bauernhof.
Es ist das Allerwichtigste, dass die Kinder Spaß daran haben und einfach ganz bewusst diese Sinne wieder zu erleben. Gell? Einfach mal einen Gegenstand angreifen, ohne dass man ihn sieht, ist oft ganz ungewöhnlich. Gell? Aber gerade das macht es dann aber wieder aus, dass er was Besonderes ist.
Auch wenn viele Bauern ihre Landwirtschaft aufgegeben haben und nun an Urlauber vermieten, heißt das nicht, dass alte Traditionen verschwinden. Im Gegenteil, sagt Alois Gaderer.
Tradition und Brauchtum wird schon noch groß geschrieben. Bei uns im Salzkammergut hat das schon noch einen ganz, ganz einen festen Bestandteil in unserem Tagesablauf oder in unserem Jahresrhythmus. Es verändert sich natürlich, keine Frage. Es hat das Internet Einzug gehalten. Es verändern sich Arbeitsmethoden. Also es ist überhaupt kein Thema, nicht, dass sich dort was verändert. Aber man bleibt die Wurzeln treu. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende.
Urlaub am Bauernhof gibt Familien die Chance, den bäuerlichen Alltag kennenzulernen. Für Kinder heißt das Tiere kennenlernen und viel Platz zum Toben und Spielen.
Das Besondere ist einfach das Bauernhoferlebnis. Das Erlebnis, die Bauersleute einfach mal bei einem Alltag kennenzulernen. Das gehört natürlich dazu, die ganzen Tiere, aber also es gibt so viele Sachen wie nur Brot backen, wie die Bäuerin das Brot backt, in den Holzofen, wo das Brot eingeschossen wird, bei der Feldarbeit mit zum Helfen. Da gibt es einfach ganz viele Dinge, die was einfach der Otto-Normalverbraucher, wenn ich es mal so nenne, einfach nicht mehr kennenlernt. Wir sind leider nur mehr 3% der Bevölkerung, die Landwirte, und da wird einfach halt der bäuerliche Alltag einfach auf einmal eine Rarität.
Beim Hufeisenwerfen haben die Hashtag Supergirls gewonnen. Die Schweinemelker sind zunächst enttäuscht, aber schon kurze Zeit später machen wieder alle gemeinsam ein Traktorrennen auf der abschüssigen Hofabfahrt beim Suasbauern.
Kinderglück im Salzkammergut, beim Urlaub auf dem Bauernhof. Heute sind wir ja in Domradio Reisen unterwegs in Österreich im Salzkammergut, ungefähr 100 Kilometer von Salzburg entfernt. Mit Kindern in Österreich in den Bergen wandern, geht das? Ja, das geht. Natürlich dürfen die Strecken nicht allzu lang sein und attraktive Pausen sind wichtig, damit nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen auf ihre Kosten kommen. Möglichkeiten dazu gibt's viele, zum Beispiel Sommerrodelbahnen, Kutschfahrten, Fackelwanderung und. Dagmar Peters, die hat sich mal mit ein paar Kindern unterhalten, die gewandert sind, die im Museum waren, Kräuter gesammelt haben und im Wald geklettert sind.
Also jetzt der Kletterpark hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allem es ging auf die Muskeln und ja, das tut mir halt auch gut, weil ich eher so Stummhocker bin.
Ja, das fand ich auch schön. Und dass wir dann das Pesto gemacht haben, das war schön.
Der Kletterpark, weil das so witzig war und schwierig halt. Ja, also da bin ich halt so Strecken geklettert und da waren halt immer solche Seile und solche Blöcke und da konnte man so drüber gehen, aber auch ein Skateboard, das konnte man sich herziehen und dann auf die andere Seite fahren. Und ja, das fand ich eigentlich ganz cool. Aber ich fand das auf dem Berg, also auf der Alm mit den Kräutern eigentlich auch ganz interessant.
Also das Klettern war ganz schön und was ich auch sehr schön fand, die Kräuter sammeln und danach daraus Pesto machen.
Wandern fand ich toll. Die Umgebung hier, die Berge, also das finde ich echt toll hier.
Also die Landschaft ist sehr grün, das muss man einfach sagen, so wie ich es aus Bayern kenne und ich würde es weiterempfehlen.
Wenn die Kinder das schon sagen. Aber was empfehlen denn einheimische Erwachsene für Familien? Sabine Leitner.
Ja, also ich fahre mit meinen Kindern immer gerne ins Almtal. Da ist der Kumberland Wildpark. Das ist ganz ein wunderschöner Wildpark, wo man Tiere hat, wo die Kinder frei laufen können, ohne dass man irgendwo Angst haben muss. Aufs Hochberghaus hinauf, auf den Kasberg im Almtal, wo ich auch ganz eine gemütliche Atmosphäre habe. Ich sage mal, das ist zum Beispiel für mich jetzt als Salzkammergütler ein schöner Ausflug, den wir auch hin und wieder mal machen.
Und wer dann noch landestypische Spezialitäten probiert, wie zum Beispiel Salzburger Bratel, Kaspress, Knödelsuppe oder Kaiserschmarrn, der kriegt hier zwangsläufig gute Laune, so wie zum Beispiel diese beiden Kinder hier.
In Salzkammergut, da kann man gut lustig sein.
In Salzkammergut, da kann man gut lustig sein, wenn die Musik spielt, heute ja. Salzkammergut, da kann man gut lustig sein, so wie nirgendwo, Haldrio.
Unser kleiner Ausflug in die Volksmusik. Aber dieses Lied, das ist übrigens nicht nur im Salzkammergut gut bekannt. Peter Alexander, der hat es schon 1960 im Film Zum Weißen Rössel gesungen. Sie hören Domradio Reisen allerdings nicht mehr sehr lange, denn unser kleiner Ausflug ins Salzkammergut in Österreich, der geht jetzt so langsam zu Ende. Wie immer können Sie die Sendung aber nochmal nachhören als Podcast bei uns im Internet unter domradio-.de. Mein Name ist Hilde Regenithal. Ich wünsche Ihnen jetzt ein richtig schönes Wochenende. Machen Sie was draus. Machen Sie es gut.